Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcast. Ich habe heute die Dr. Mariam Balke vom Neuropathy Excellence Center da. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Mariam. Schön, dass du da bist.
Danke, lieber Matthias, für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, liebe Mariam, am Anfang des Podcasts haben wir immer so ein kleines Ritual, dass wir unsere Gäste bitten, sich mal so vorzustellen, so ein Bild zu schaffen, dass die uns jetzt hören, wissen, wer da als Gast bei uns im Podcast ist. Vielleicht kannst du 2, 3 Sätze zu dir ein bisschen erzählen, aus der Arbeitswelt, vielleicht auch außerhalb der Arbeitswelt, sodass man ein schönes, rundes Bild hat. Das wäre
ja
super.
Sehr gerne. Vielleicht aus der Arbeitswelt. Ich bin Ärztin, Fachärztin für Neurologie und habe noch die Zusatzbezeichnung Rehabilitationsmedizin gemacht und habe viel an großen Kliniken gearbeitet, Häuser der Maximalversorgung, aber auch in einer Rehabilitationseinrichtung und beschäftige mich auch wissenschaftlich mit Rehabilitation und Bewegungstherapie vor allem. Ansonsten ja privat. Ich habe 2 Kinder, bin verheiratet und es ist auch ganz gut, dass ich diese 2 Kids habe, weil die sind ja so Digital Natives im Gegensatz zu mir und sie halten mich auf Trab und ich kann an ihnen immer wieder ausprobieren, was ich mir so für Gedanken mache, weil ich so viele Ideen habe. Und ja, so ansonsten beschäftige ich mich auch viel mit so mentaler Gesundheit, Meditation, Longevity und habe mir jetzt so einen kleinen Garten angelegt, der mir viel Entspannung und Ruhe gibt.
Ja, super. Wunderbar. Bevor wir jetzt reingehen in die Lösung, die du entwickelt hast und die du dann in Anführungszeichen von deinen Kindern testen lässt, vielleicht nochmal ganz kurz zur Geschichte, wie du hast es ja gerade auch schon beschrieben. Also ist ja auch nicht der klassische Weg, dass du als Ärztin, wobei wir haben jetzt schon das eine oder andere Mal hatten wir es im Podcast, aber es ist noch nicht die Regel, dass du als Ärztin eben rausgehst, ich sag mal, aus diesem Klinikumfeld, aus diesem ganzen gesetzten, regulierten Umfeld und dann sagst, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte gern was bewegen, ich möchte gründen. Gib da vielleicht nochmal einen Einblick auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, was dich bewogen hat, weil so lange ist es noch nicht her, dass du gegründet hast. Also wenn ich richtig informiert bin, war es ja Winter letzten Jahres, also ein bisschen, also knapp 9 Monate im Dezember. Was hat dich damals bewogen zu sagen, hey, oder was war der ausschlaggebende Moment? Hey, ich muss jetzt gründen. Ich gehe raus aus der, ich sag mal, sicheren Arztanstellung, aus den Kliniken. Was war da der Impuls?
Der Impuls war letztlich, dass ich eigentlich schon seit einigen Jahren nebenher an unserem Produkt und unserem Unternehmen gearbeitet habe und irgendwann gesehen habe, dass das jetzt einfach nicht mehr geht. Ich musste mal zumindest eine Weile etwas mehr Zeit investieren, um so einen Grundstock aufzubauen, damit wir auch in die Entwicklung gehen können. Warum wir die Firma überhaupt gegründet haben, du sagst ja, hast ja selber auch gesagt, ich bin eigentlich Ärztin. Ich bin jetzt nicht so mit der Idee nach dem Studium raus wie viele andere, die sagen so, ich mache jetzt irgendwie ein Startup. Unser Antrieb kam eigentlich so aus der Versorgung heraus, ne? Wir haben mit Patienten gearbeitet, die Polyneuropathien haben. Dazu kommen wir ja gleich noch und haben auch in diesem Bereich geforscht. Und als dann unsere Studienergebnisse rauskamen, die so gut waren, konnten wir uns einfach vor Anfragen nicht mehr retten. Und dann haben wir halt irgendwann gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Und wie können wir dann dieses Wissen und diese Erkenntnisse an die Leute bringen? Und haben dann sehr schnell erkannt, ja, das reicht nicht, wenn wir jetzt einfach nur eine Website machen und das draufsetzen, sondern man muss irgendwie den Betroffenen auch wirklich zeigen, wie so ein Therapeut und Coach zeigen, wie sie es machen müssen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dafür brauchen wir eine Struktur. Es muss also irgendwie ein Unternehmen sein, wo man dann auch wirtschaftlich arbeiten kann. Und haben dann gegründet. Und ich habe auch nicht alleine gegründet, sondern mit der Fiona Streckmann. Die ist Sportwissenschaftlerin und Biologin. Und mit ihr arbeite ich auch schon seit vielen Jahren. Seit fast 15 Jahren arbeiten wir zusammen. Und mit der Melanie Oesterle-Gläser, die aus der Wirtschaft kommt. Wir drei zusammen haben uns überlegt, dass es durchaus möglich ist, in einem kleinen Unternehmen unsere Idee so umzusetzen, dass alle Akteure im Gesundheitswesen etwas davon haben.
Okay, super spannend. Da kleiner Hinweis, ne? Ich habe ja, oder wir haben immer zu hören gekriegt von Ute Wenning von Digistart Helfen in der Regel.
Ja.
Wir sollen mehr Frauenteams einleiten. Also wir haben hier ein komplettes
Richtig.
Founderinnen-Team, genau das so an der Stelle vielleicht mal. Eine kurze Frage, bevor wir wirklich in die Lösung reinspringen. Was ich jetzt bei dir ganz spannend finde, du kommst ja aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem System, aus dem Gesundheitswesen, kennst die ganzen Regularien, hast ja auch gerade beschrieben, wie das entstanden ist. Da vielleicht eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, was hat dir geholfen bei der Gründung und was hast du gedacht, okay, das habe ich eigentlich aus meiner Praxis ganz anders erwartet. Also diese Gegensätze, gibt es da Gegensätze, wo du sagst, okay, also das eine war klar, das hat mich gepusht und das andere hat mich komplett gebremst, weil das hätte ich trotzdem nicht erwartet, obwohl ich schon so lange da im System bin.
Ja, was mich natürlich gepusht hat, war im Gegensatz zu vielen anderen, die Produkte entwickeln im Gesundheitsbereich, kenne ich, wie du schon sagtest, die Patient Journey total gut. Ja, ich weiß genau, wo deren Problem ist und wo die Lücken im System sind, die es zu füllen gilt. Und ich habe auch lange als leitende Oberärztin gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch Personalverantwortung, auch eine gewisse finanzielle Verantwortung, weiß auch, wie Organisationen funktionieren. Aber die größte Herausforderung war natürlich, mich aus dieser medizinischen Bubble herauszubewegen und überhaupt zu verstehen, wohin ich gehen muss, ja, wie ich überhaupt in diese Unternehmensgründung und Führung ja einsteigen muss. Und dieser komplette Shift im Mindset, ja, das war so wirklich das, was ich nicht erwartet hatte, einfach so diese Perspektive zu wechseln. Ja, und natürlich diese ganzen Dinge, was sind Märkte, was ist ein Business Case, wie schreibe ich denn, wie muss ich rechnen, mich mit sowas wie, ja, hier Umsatz, Gewinn, Cashflow, hatte ich keine Ahnung, was da überhaupt die Unterschiede sind, ne? Ist natürlich auch jetzt noch vieles theoretisch für mich, aber es wird immer besser. Ja, ich verstehe Gott sei Dank immer mehr.
Ja gut, und du hast ja vorhin gesagt, ihr seid zu dritt in unterschiedlichen Bereichen dann auch sehr gut aufgestellt. Also hat jeder auch sein, ich sag mal, seine Kernkompetenz, denke ich, bei euch im Team.
Richtig,
Also von dem her, denke ich, ist das ja auch völlig legitim und ja, also passt soweit. Nee, super, super spannender Einblick, weil, wie gesagt, wir haben das nicht ganz so oft auch da, sondern mit diesen Insights und man denkt ja, okay, da ist jemand aus dem System und man gründet einfach, und da gibt es ja dann doch auch Neuerungen, Widerstände oder Dinge, die dich halt einfach überraschen. Von dem her finde ich das immer super spannend, da mal rein zu gucken, was das war. Also danke dann auch mal, dass du das so offen mit uns teilst. Jetzt lass
Ja,
uns
natürlich.
mal von dir persönlich rüber switchen auf die Lösung. Jetzt haben wir ja schon so ein paar Teaser-Wörter gehört, so ein paar Schlagwörter gehört. Aber jetzt hol uns mal ab und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, was genau macht ihr in eurem Team? Was habt ihr entwickelt und welches Problem im Gesundheitswesen sprecht ihr an?
Das Neuropathy Excellence Center oder der Neuropathy Excellence Center, wir kürzen es ab als TNEC, weil es so lang ist. Wir verstehen uns als Plattform für die Behandlung von Polyneuropathien. Polyneuropathien sind Schädigungen der peripheren Nerven, ja, in den Beinen, in den Armen. Und dafür gibt es verschiedene Ursachen, häufig toxische Substanzen, wie zum Beispiel eine Chemotherapie, mit der wir uns viel beschäftigt haben, oder auch Alkohol oder die Volkskrankheit Diabetes mellitus. Das sind alles so Ursachen, warum Polyneuropathien entstehen können. Oder bei älteren Menschen tritt das auch oft auf, ohne dass man die Ursache kennt. Und was viele aber gar nicht wissen, ist, dass Polyneuropathien sehr, sehr häufig sind. Ja, etwa 6% aller Menschen in Deutschland sind von irgendeiner Form der Polyneuropathie betroffen. Und zum Beispiel die Chemotherapie verursachte Polyneuropathie ist so häufig, dass jedes Jahr 300.000 neue Fälle dazukommen sogar, ne? Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass es für die wenigsten Formen der Polyneuropathie wirklich eine Therapie gibt, die zur Heilung führen kann. Bei den meisten Formen ist man darauf beschränkt, Medikamente zu geben, die Symptome lindern oder halt mal zum Physiotherapeuten zu schicken. Aber so richtig spezifische Therapie, die die Symptome wirklich beseitigt, gibt es eigentlich nicht. Und das war so der ausschlaggebende Grund, warum ursprünglich sogar getrennt voneinander Fiona und ich uns mit dem Thema Potenzial von Bewegungstherapie zur Regeneration von Nerven beschäftigt haben und dann ein Training, das die Fiona entwickelt hat, gemeinsam weiter erforscht haben an Patientinnen, die durch Chemotherapie eine Polyneuropathie bekommen haben. Und wir konnten halt nicht nur zeigen, dass man die Symptome reduzieren kann mit unserer Therapie. Wir konnten auch zeigen, dass man das Auftreten oder das Entstehen der Polyneuropathie sogar verhindern kann, je nach chemotherapeutischer Substanz um 50 bis 70%. Und das hat uns natürlich dazu bewogen, zu sagen, ja, dieses Wissen wollen wir nicht nur bei uns behalten. Das wollen wir sowohl den Betroffenen zur Verfügung stellen, als auch den Behandlern und Therapeutinnen. Und deswegen haben wir dann TINEK gegründet. Vielleicht nur kurz mit drei Säulen, die das Unternehmen hat. Die erste Säule des Unternehmens soll eben die Entwicklung digitaler Therapien sein, die die Patienten zu Hause anwenden können direkt, ohne dass sie in irgendeine Praxis gehen müssen. Die zweite Säule soll aber auch die Ausbildung und Zertifizierung von Therapeuten sein, sodass sie unsere Therapie auch in ihrer Praxis anbieten können. Und die dritte, für mich sehr wichtige Säule, soll die Aufklärung über Polyneuropathien sein, sowohl bei Betroffenen als auch von Akteuren im Gesundheitswesen und auch so die Vernetzung der Betroffenen mit Behandlern. Denn so häufig diese Erkrankung auch ist, sie ist nicht sehr, sehr bekannt und sie hat auch nicht so eine große Lobby, muss man sagen. Gerade weil einfach so wenig Therapien zur Verfügung stehen.
Okay, super spannend. Bevor wir auf die drei Säulen, da würde ich gleich nochmal rüber switchen, aber vielleicht nochmal, weil du sagst, die Erkrankung ist nicht so präsent, vielleicht auch nicht so bekannt, ist aber sehr häufig eben vorhanden. Jetzt hast du vorhin über Symptome gesprochen. An welchen Symptomen kann man das zum Beispiel festmachen, dass ich erkrankt bin? Klar, also wenn ich jetzt eine Chemotherapie habe, liegt der Verdacht ja nahe, kann ich das dann bei euch auch schon checken lassen, ob ich davon betroffen bin, wenn dieser Zusammenhang da ist, und wenn jetzt kein Zusammenhang da ist, was gibt es da für die, also für Symptome, wo ich sagen kann, okay, ich würde das gerne mal in diese Richtung abklären lassen medizinisch?
Also die ersten Symptome sind häufig Gefühlsstörungen in den Zehen, in den Füßen, bei der Chemotherapie auch in den Fingern. Und diese Taubheitsgefühle, die steigen so langsam auf, von ganz in der Peripherie bis dann über die Knöchel bis zu den Knien, nennt man so strumpfförmige Verteilung. Die Taubheitsgefühle an sich werden sogar manchmal gar nicht so früh bemerkt, sondern die Patienten merken dann, dass sie Probleme beim Gehen haben, dass es irgendwie instabil wird, dass sie im Dunkeln Probleme bekommen. Und dann gibt es noch andere Symptome, Missempfindungen wie Kribbeln. Ganz oft sagt man, ich habe so ein Gefühl wie Ameisen laufen oder als würde ich über Steine gehen oder Eier. Krämpfe kommen häufig vor, die dann zum Beispiel auch den Schlaf behindern. Das ist auch oft ein Problem, dass der Schlaf gestört ist. Und natürlich auch Schmerzen. Ja, je nachdem, welche Nervenfasern betroffen sind, haben die Patienten sehr oft Schmerzen. Und mit Fortschreiten der Erkrankung nehmen diese Symptome zu. Es gibt auch sehr schwere Formen der Polyneuropathie, die vom Immunsystem getriggert werden. Diese Menschen haben dann sehr oft auch schon schnell Lähmungserscheinungen in den Füßen, in den Beinen, können nicht mehr gut gehen. Und natürlich gibt es noch so die große Gruppe der erblichen Polyneuropathien, die dann wirklich auch schon in der Kindheit auftreten können, mit all den Symptomen, die ich genannt habe, in sehr großem Ausmaß.
Okay. Also erstmal vielen Dank für die Einordnung an der Stelle. Jetzt lass uns mal zurück auf die drei Säulen, weil ich finde es natürlich spannend, weil du hast ja eingangs so ein bisschen, wo wir noch bei dir persönlich waren, gesagt, vieles noch sehr theoretisch und Businessmodelle entwickeln. Jetzt hast du ja drei Säulen angesprochen und ich würde jetzt mal aus meiner Sicht behaupten, alle drei Säulen haben ihre Berechtigung, sind auch sicherlich miteinander verzahnt, aber jede Säule beinhaltet einen eigenen Business Case am Ende des
Ganz
Tages,
genau,
oder?
ja.
Gut.
Richtig,
Gut, genau, ich würde sagen, der Kandidat hat 100 Punkte. Nein, Spaß beiseite. Aber
richtig.
das ist natürlich jetzt eine super spannende Geschichte, wenn man da mal reinschaut. Also, weil ihr habt ja unterschiedliche Zielgruppen, ne? Also, ihr
Ja.
habt ja zum einen, wollt ihr in die Regelversorgung, denke ich mal. Das ist,
Ja, ganz genau, ja.
ne? Dann habt ihr im Endeffekt die Therapeuten, die das einsetzen, die das dann vielleicht jetzt aktuell, weiß ich gar nicht, kannst du uns aber ja sicherlich gleich mal einen Einblick geben, das einsetzen, eine verbesserte Versorgung haben, aber es ist vielleicht noch nicht in der Regelversorgung, damit auch keine Vergütung aktuell vielleicht bekommen.
Ja.
Ja, wie geht ihr da jetzt vor? Weil ihr habt ja drei Spielfelder und ihr habt, also die Ressourcen sind ja auch bei drei Teammitgliedern, sage ich mal, begrenzt am Ende. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das sehr schwierig ist, in die jeweiligen Versorgungspfade reinzukommen mit den Studien. Gut, ihr habt ja schon teilweise gemacht im Vorfeld, aber die
Ja.
Regulation dahinter, da mahlen ja die Mühlen sehr langsam, bis ich zum Beispiel in der Regelversorgung bin. Also wie geht ihr das an und wie habt ihr das Geschäftsmodell aufgebaut?
Also am intensivsten haben wir natürlich an der ersten Säule bisher gearbeitet, nämlich der Entwicklung der digitalen Therapie. Und da mussten wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, wie wollen wir es handhaben? Wollen wir alles jetzt aus unserem eigenen Unternehmen heraus machen oder wie viel Hilfe von außen oder Dienstleistung von außen nehmen wir auf? Und wir waren uns relativ schnell einig darüber, dass wir jetzt nicht irgendwie einen riesen Wasserkopf an Unternehmen entwickeln wollen, sondern uns wirklich strategische Partner suchen wollen. Und im Bereich der Entwicklung selbst haben wir das schon. Und sprechen jetzt gerade auch mit einem strategischen Investor, der uns unterstützen wird, zwar bei der Entwicklung, aber vor allem dann, wenn es um Marketing und Sales geht, uns sehr stark unterstützen wird. Denn das ist etwas, was bei uns im Team und bei denen, die uns unterstützen, noch nicht sehr stark ist. Also ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was man erkennen muss und sich fragen muss, wie will ich das Unternehmen aufbauen? Ja, wer soll da alles beteiligt sein und was will ich eher outsourcen? Und daher das Geschäftsmodell von Säule 1 steht und die Entwicklung hat auch schon begonnen. Also von daher, das ist relativ klar. Wir werden erstmal ein Medizinprodukt entwickeln, Klasse 1. Und auch damit schon auf den Markt gehen, würden aber natürlich schon gerne auch eine digitale Gesundheitsanwendung werden, damit alle Patienten auch Zugriff bekommen auf das Produkt. Jetzt muss man schauen, Meilenstein 1 wäre nächstes Jahr dann Medizinprodukt zu sein. Dann müssen wir sehen, wie es gerade wieder mit den DiGA-Regularien ist, in welche Richtung die sich gerade entwickeln und ob man den Weg dann geht oder nicht. Und Säule 2, hast du recht, das ist natürlich dann komplett anders. Da sind ja nicht mehr die, sagen wir, die Krankenkassen unsere Ansprechpartner, sondern da würden wir ja dann an die Therapeuten selbst verkaufen. Und das ist nochmal komplett eine Welt für sich. Und auch die Vergütung ist, muss ich sagen, in Deutschland so sehr grob geregelt. Ja, du kannst nicht so feingliedrig sagen, so das ist Erkrankung X, die hat jene Behandlungsmethode, die mache ich und die rechne ich auch ab. Ja, also so jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, im Bereich Neurologie, da kann man eigentlich, man kann zum Beispiel Krankengymnastik ZNS verordnen und da subsumiert sich dann alles Mögliche drunter, hier Stichwort Bobat und solche Sachen. Aber so feingranulär kann man das gar nicht machen, was sehr, sehr schade ist, finde ich. Ne? Das heißt, auch wenn es dann um Weiterbildung geht, der Therapeuten, ist immer die Frage, wer bezahlt das denn, ne? Wer übernimmt das? Die Leitungen sind ja auch verpflichtet, ich glaube, so 60 Stunden alle 4 Jahre da irgendwie Weiterbildung zu haben. Aber ja, am Ende müssen sie es dann selber bezahlen, ne? Einfach in dem Sinne, dass sie ihre Patienten dann auch besser behandelt bekommen, ne? Weil das ist tatsächlich eine große Lücke im System, muss man sagen.
Ja, absolut. Also spannend vor allem, dass ihr auch dann mehrere Bereiche ansprechen wollt. Also mehrere Vergütungsbereiche tun sich ja auch manche, na nicht schwer, aber viele haben da ein bisschen Respekt vor, ne, das so unterschiedlich aufzuziehen. Also finde ich super spannend und das mit dem Giga-Thema, klar, das ist nochmal ein Podcast extra wert am
Da können
Ende,
wir
weil
nächstes Jahr nochmal
genau, können wir
sprechen.
nochmal sprechen, wie es sich entwickelt, weil da gibt es ja sehr konträre Meinungen gerade und auch Entwicklungen. Ja, also von dem her, aber es ist, glaube ich, jetzt wichtig, Medizinprodukt, weil wenn ihr das habt, würde ich jetzt mal behaupten, ist es natürlich relativ einfach, auch nachher zu sagen, okay, ihr geht dann vielleicht doch Richtung Selektivverträge mit Krankenkassen.
Richtig,
Ja,
ja.
eben und nicht in die Diga, sondern da habt ihr ja die Basis gelegt. Also jetzt aus meiner Wahrnehmung und aus meiner Erfahrung raus. Nee, super spannend, auch super spannend, dass du ansprichst, den sich klar zu werden, was gebe ich ab, vor allem auch solche Themen wie Sales. Ne? Das ist immer so ein Thema. Ich komme ja aus dem Sales, von dem her triffst du da bei mir natürlich den Nerv, weil viele Teams vergessen. Ja, und mit den Therapeuten, also super spannend auf jeden Fall. Wollt ihr eventuell die dritte Säule, wollt ihr das dann auch in Richtung vielleicht noch Selbstzahler noch transportieren am Ende, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kriege jetzt keine Verordnung mehr? Na, ich meine, wir diskutieren ja gerade auch über verschiedene Themenfelder. Thema Selbstzahler ist ja immer ein Riesenthema, gerade auch aktuell in der Versorgung. In anderen Ländern ist es ja bekanntermaßen wesentlich verbreiteter, dass man selbst noch seine Themen bezahlt. Ist das noch ein Thema oder sagt ihr, okay, also uns reichen die ersten beiden Säulen jetzt von der Kapazität her und von den Projekten und dann beschäftigen wir uns mit Punkt 3?
Also tatsächlich denke ich, wenn wir erstmal versuchen, wirklich mit den Krankenkassen Verträge einzugehen, weil natürlich ist es so im Sinne des Geschäfts gut, ne, zu überlegen, aber das wäre nochmal ein komplett anderes Gebiet, müsste man auch wieder ganz anders aufziehen, den Selbstzahlermarkt. Da kennen wir uns jetzt auch gar nicht so richtig gut aus, ne? Da müssten wir uns auch eingehend damit beschäftigen. Unser Ziel war eigentlich, unsere Therapie so zu gestalten wie jede andere Therapie, die man so in Deutschland auch wahrnehmen kann und erstattet bekommen kann, weil ich glaube, wir sind einfach automatisch so mit dieser Idee vorgegangen, so das ist evidenzbasierte Therapie, das ist einfach, da kann keiner kommen und sagen, der bezahlt die nicht, ja, weil wir haben ja bewiesen, dass es wirkt und nicht nur in einer Studie, na, in vielen. Daher würden wir uns freuen, wenn gerade jetzt Patienten, die eine onkologische Diagnose haben, jetzt nicht auch noch etliche 100 € in die Hand nehmen müssen, um jetzt irgendwie so eine Therapie zu bezahlen. Das wäre schön.
Ja, nee, okay, aber super spannend. Jetzt hattest du ja auch gesagt, ihr habt einen strategischen Partner mit an Bord. Wie wart ihr bisher finanziert? Wart ihr gebootstrappt oder wart ihr mit Fördermitteln vom Land, NRW zum Beispiel, versorgt? Wie ist
Also
das abgelaufen?
wir sind gebootstrapped
Okay.
und haben Hilfe von der Sparkasse. Ja,
Okay.
aber das reicht natürlich nicht aus. Ne? Da muss jetzt mehr Geld rein.
Ja, gut, klar, also, ne, klar. Aber ist ja schon mal schön, dass da tatsächlich auch in dem Segment, ich sag mal, eine klassische Sparkasse ist ja nicht so der klassische Investor oder Unterstützer in dem Segment, da im Endeffekt das, ich sag mal, das Risiko eingeht in so eine Lösung, aber das heißt Risiko, aber in diesen, sag mal, vielleicht auch branchenfremden Markt geht, ne, das hat man ja auch nicht selber, nicht selten und von dem her super spannend. Wenn du jetzt so ein bisschen die ersten Monate, also das erste Dreivierteljahr jetzt mal oder ihr als Team Revue passieren lasst, wenn ihr so ein bisschen zurückguckt, was hat sich jetzt in der Praxis schon bewährt? Habt ihr schon erste Modelle und auch Erfolge, Pilotprojekte, wo du sagst, okay, da sind wir stolz drauf und das funktioniert in der Praxis, wir haben es nachgewiesen, die Evidenzen sind da, gibt es da wirklich schon auch einen Case, den ihr habt als Pilot?
Also wir haben so kleine Prototypen natürlich gehabt, die haben wir dann auch erprobt an Anwendern, an Betroffenen tatsächlich, also wirklich Menschen, die eine Polyneuropathie haben und haben da wirklich gutes Feedback bekommen, haben das dann auch bei so einem Accelerator, an dem wir teilgenommen haben, in der Schweiz, Day One nennt sich das, unterstützt von InnoSwiss, konnten wir das dann nochmal weiter erproben, die ganze Usability, Feasibility und auch nochmal das Geschäftsmodell drumherum. Und haben da eigentlich auch durchweg gutes Feedback bekommen, auch ein bisschen Geld bekommen, ne, sodass wir weiterentwickeln können. Und natürlich hatten wir auch Misserfolge am Anfang, das muss ich auch sagen. Ja, ein Misserfolg, der uns dann aber im Nachhinein doch wahrscheinlich eher hilft. Wir hatten einen Verein, der sich für krebskranke Kinder auch einsetzt, der uns unterstützen wollte und es dann doch nicht konnte. Ne? Wir hatten uns sehr verlassen auf dieses Geld und standen dann Anfang des Jahres plötzlich ohne diese Mittel da. Das hat aber dazu geführt, dass wir nochmal viel mehr an dem Geschäftsmodell gearbeitet haben, das Netzwerk nochmal total ausgebaut haben, alle möglichen Business Angels, Netzwerke irgendwie kennengelernt haben, dass ich nochmal an einem Accelerator zur Investment Readiness teilgenommen habe hier im Digital Hub in Bonn. Und dass wir zum Beispiel mit Digital Health Start NRW dann bei der DEMEA sein konnten, ne, nochmal mehr Sichtbarkeit bekommen haben. Dass ich jetzt zum Beispiel auf der Medica dann unseren Prototypen vorstellen kann. Ich glaube, das alles wäre nicht passiert, wenn wir nicht so diesen ersten Rückschlag erlebt hätten und nochmal hätten viel mehr so nach außen gehen müssen. Und was jetzt total toll ist, wirklich dadurch, dass wir einfach ein bisschen präsenter sind. Ich kriege jeden Tag so viele E-Mails von Betroffenen und von Behandlern, die alle eigentlich nur darauf warten, dass ich sage, so jetzt ist der erste MVP fertig, mit dem ihr auch mal arbeiten könnt, den ihr ausprobieren könnt. Das heißt, wenn das soweit ist, habe ich da einen großen Pool an Menschen, die das sofort einsetzen. Das freut mich wirklich sehr, muss ich sagen.
Klingt doch super. Also erstmal Glückwunsch, ne? Und wenn man das dann schafft, aus so einem negativen Erlebnis so viel Drive mitzunehmen, ist
Ja.
doch super,
Ja, am
ne?
Anfang war das nicht so, da
Natürlich,
musste.
natürlich, klar. Aber ist doch schön, wenn man so zurückblickt und dann eben sagt, okay, also das war vielleicht nicht so gewollt oder nicht so gewünscht, hat sich aber dann trotzdem anders, aber auch sehr positiv entwickelt. Das ist doch super.
Ja.
Genau. Wenn du jetzt mit jemand sprichst und eure Lösung vorstellst, also ne, pitcht am Ende des Tages, wo sagst du, wenn da kommt, okay, wir haben ja schon eine gewisse Versorgung, da gibt es eine Struktur, da gibt es Therapien, wo sagst du oder was sind eure USPs, die du dann ins Feld führst, wo ihr euch wirklich von anderen Lösungen unterscheidet?
Also die geheime Soße unseres Produkts ist, dass wir ganz genau wie bei einer Pille oder Tablette erforscht haben, wie dieses sensomotorische Training, das ja eigentlich bekannt ist, angewendet werden muss bei Polyneuropathien. Das heißt, wir haben ganz genau geguckt, welche Übung muss gemacht werden, wie häufig muss sie gemacht werden, wie intensiv und wie lang muss sie gemacht werden, wie viel Pause muss man machen, wie oft muss man in der Woche trainieren. All das, um diese Nervenregeneration anzusprechen, ohne die Nerven zu ermüden. Und das ist der Algorithmus, den wir haben, den wir jetzt auch digital entwickelt und den so kein anderer hat. Natürlich haben wir unsere Ergebnisse publiziert. Das heißt, irgendjemand kann kommen und sagen, so, ich mache jetzt auch ein sensomotorisches Training. Aber wir haben eben den Vorsprung, dass wir ja mit diesen Menschen schon seit so vielen Jahren arbeiten, ganz genau wissen, wo die Pitfalls sind und die natürlich auch in die Entwicklung mit reinbringen können. Unser größter Konkurrent im Grunde ist Physiotherapie vor Ort, muss man sagen. Ja, eine ähnliche Anwendung wie unsere gibt es überhaupt noch gar nicht. Da sind wir Pioniere, ja.
Okay, seid ihr First Mover, von dem her macht es das wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher. Ja,
Genau.
genau. Gutes Stichwort First Mover, den schreibt man ja immer zu, dass sie dann irgendwann, wie sagt immer so schön ein Kollege aus der Schweiz in einem Podcast, die Weltherrschaft haben in ihrem Segment. Das heißt, die Frage an dich, was sind eure nächsten Steps, Meilensteine, die ihr vorhabt? Medizinproduktzulassung haben wir schon gehört. Und was sind dann vielleicht auch mit so einer Perspektive, wenn das geht, von 2, 3 Jahren eure Ziele bis dahin? Gibt es die schon? Oder ist jetzt wirklich der Meilenstein Medizinprodukt und dann durchatmen, sortieren und weiterschauen?
Nee, also eigentlich haben wir schon eine ziemlich klare Vision darüber, wie es weitergehen soll. Ne? Also natürlich mit dem ersten Produkt, das wird übrigens Apli heißen, kann man
Okay.
sich ja vielleicht schon mal merken. Da wollen wir den deutschen Markt, aber die ganze Dachregion natürlich erstmal erreichen. Zum Beispiel in der Schweiz kann man ja auch schon einfach als Medizinprodukt gut verschrieben werden. Dann auch andere Länder, die sich mit digitalen Therapien schon beschäftigen, Frankreich, Belgien, UK, ne? All diese Länder wollen wir natürlich erschließen. Und dann ist es so, dass natürlich nicht nur Erwachsene von Polyneuropathien betroffen sind, sondern auch Kinder. Da machen wir auch gerade eine Studie in Süddeutschland und der Schweiz. Und natürlich die ganze große Gruppe der Menschen, die von Diabetes betroffen sind. Ja, und für sie wollen wir ein ähnliches Produkt entwickeln. Und ich bin mir so sicher, dass wir auf diesem Weg so viel lernen werden über digitale Therapie, dass mir, ich bin ja mal die, die morgens aufwacht und plötzlich eine neue Idee hat, dass ich dann weiß, okay, bei der und der Erkrankung werde ich das jetzt auch entwickeln und einsetzen. Ich glaube, die Ideen gehen da nicht aus.
Ja, super spannend. Also wir werden das auf jeden Fall natürlich verfolgen und dann, wenn es Zeit ist und ihr neue Produkte entwickelt habt, werden wir dich sicherlich auf jeden Fall auch wieder einladen.
Sehr
Versprochen.
gerne.
Weil super spannendes Thema, absolut. War mir auch so nicht bewusst, aber so wie du auch sagst, also na, es lohnt sich da tiefer reinzuschauen. Jetzt haben wir ja am Anfang über dich kurz gesprochen, so ein bisschen dich kennengelernt, jetzt über die Lösung gesprochen. Am Ende, also oder zum Ende des Podcasts hin, stellen wir dann immer noch mal so zwei persönliche Fragen an unsere Gäste. Genau. Und passt vielleicht ganz gut. Was ist, also gibt es in deinem Bereich vielleicht sogar einen Gesundheitsmythos, wo du sagst, der müsste jetzt mal aus der Welt geräumt werden, dann hättest du jetzt die Möglichkeit, das hier in dem Podcast zu tun. Oder einen anderen Mythos. Also es muss ja nicht aus deinem Bereich sein, aber wenn du einen Gesundheitsmythos hast, dann jetzt Feuer frei.
Ja, ich beschäftige mich natürlich viel mit körperlicher Bewegung, mit Training und solchen Dingen. Und das ist auch etwas, was ich meinen Patienten immer empfehle. Und es gibt eben ja immer so einen Mythos, irgendwie, man muss gesund sein, um trainieren zu können. Und das stimmt nicht, ne? Natürlich trainiert man nicht, wenn man jetzt gerade irgendwie einen Infekt hat oder so, ne? Das wissen ja alle. Aber ich versuche eigentlich immer allen klarzumachen, dass es völlig egal ist, in welchem körperlichen Zustand man ist. Man kann immer trainieren, immer seine Muskeln und Nerven irgendwie ansprechen. Denn man muss halt wissen, ab einem gewissen Alter ist es so, dass der Körper eigentlich nur noch dabei ist, sich selbst abzubauen. Leider ist das so. Und je mehr wir ihn stimulieren, desto länger bleiben die Körperfunktionen erhalten. Und selbst wenn man nicht gehen kann, selbst wenn man nicht stehen kann, selbst wenn man nur einen Arm hat, ja, was ich natürlich niemandem wünsche, aber trainieren kann man immer. Man muss nur die richtigen Leute haben, die einem sagen, wie es geht.
Okay, wunderbar. Also, das ist eine super Überleitung. Jetzt bin ich nämlich gespannt, was machst du morgens, um gesund in den Tag zu starten? Gibt es da ein Ritual? Wir haben ja auch gehört, mit zwei Kindern. Ja, gibt es da ein Ritual oder sieht es bei dir jeden Morgen einfach anders aus, weil es einfach so ist?
Ja, gut, die Tage fangen ja manchmal unterschiedlich an, aber bei Kindern, wenn man Kinder hat, ich weiß nicht, ob du auch welche hast, aber man ist ja da, man hat ja da so einen gewissen Rhythmus, ne? Die müssen in die Schule und so. Deswegen, ich versuche, oder was heißt, ich versuche, ich bin immer die Erste, die aufwacht und aufsteht. Und ich habe ja gesagt, ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit Entspannung, mit Meditation, mache so eine Methode, nennt sich Tamakus, da macht man so eine, ja, so Achtsamkeit in Bewegung. Das mache ich mal ein paar Minuten. Ne? Ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde da sitzen und still meditieren, aber zumindest so 5 bis 10 Minuten versuche ich das. Jetzt, wo ich meinen kleinen Garten habe, mache ich das auch manchmal da. Oder wenn ich gar keine Zeit und Muße habe, nehme ich mir einfach eine Tasse Kaffee, setze mich da zu den Blumen und gucke sie mir ein bisschen an und rieche an meinen Kräutern und da fängt der Tag schon gut an.
Okay, super. Dann sage ich erstmal an der Stelle vielen lieben Dank für den Einblick in dein Thema, was sehr wichtig ist. Bevor wir jetzt aber den Podcast hier an der Stelle abschließen, noch die Frage, wenn jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen das hören, wer darf und sollte sich unbedingt bei dir melden oder darfst du gerne jetzt einen Aufruf starten, wenn ihr noch irgendjemand Besonderes sucht in einem bestimmten Themenfeld, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dann packen wir auch alle, natürlich alle Links auch mal in den Shownotes, sodass die Leute mit dir Kontakt aufnehmen können. Aber von dem her, wer darf und soll sich bei dir melden, liebe Mariam?
Also erstmal vielen Dank für diese Gelegenheit, für den Aufruf. Grundsätzlich jeder, der das jetzt gehört hat und irgendwie interessiert ist oder Fragen hat, kann sich melden. Ich bin natürlich daran interessiert, das Netzwerk an Betroffenen und an Therapeuten und Behandlern noch ein wenig auszuweiten. Da haben wir unsere Website www.tinec.com. Da kann man sich auch eintragen lassen und sobald wir soweit sind, bekommt ihr dann darüber Informationen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder mich über LinkedIn oder Instagram kontaktieren. Und ja, und von Investorenseite ist da auch noch Luft nach oben. Ne? Also wenn irgendjemand das jetzt gehört hat und denkt, ja, das ist etwas Sinnvolles, da will ich mich beteiligen, dann meldet euch auch gerne.
Gut, wir packen, wie gesagt, die Links zu deinen Profilen zur Seite und auch die Homepage in die Shownotes. Dann sage ich vielen lieben Dank, liebe Mariam, für deine Zeit, für die Einblicke. War ein sehr erfrischendes, inspirierendes Gespräch, finde ich, mit einem Thema, was mir so nicht bewusst war. Deswegen sage ich vielen lieben Dank fürs Teilen. Wünsche dir
Danke
alles
dir.
Gute und wir hören uns ja nächste Woche nochmal in der Quick-Tipp-Folge. Vielen lieben Dank. Bis
Ja,
dahin.
danke. Bis dann. Tschüss.